Jesus sagte, folge mir nach. Und seit etwa 2000 Jahren folgen Menschen Jesus nach. Das heißt, sie lassen ihr altes Leben hinter sich, das ohne Gott, und jetzt folgen sie Jesus nach. Und so auf dem Weg mit Jesus merken Menschen dann, oh, das ist gar nicht nur immer einfach. Oder dieser Weg mit Jesus, der wird kein leichter sein. Nein, dieser Weg, der wird steinig und schwer. Dann kann es passieren, so im Leben mit Jesus, dass wir plötzlich so einen Stein vor uns haben, über den wir stolpern können. Wir starten heute in eine fünfteilige Serie, Challenge, Herausforderungen im Glauben. Manu und ich haben uns zusammen Gedanken gemacht, was sind so Steine, die wir im Glauben so wie vor unseren Füßen haben können. So Herausforderungen, über die man droht zu stolpern. Herausforderungen, die vielleicht in unserem Leben sind und wir sagen so, ich gebe auf, ich lasse den Glauben hinter mir. Wir haben 5 so Steine ausfindig gemacht, ist nicht abschließend, vielleicht gibt es dann Serie 2 und 3 noch dazu. Und wir haben diese Herausforderungen verknüpft mit einem biblischen Namen, auf den wir dann eingehen in diesen Predigten, aber es sind vor allem thematische Predigten. Biblisch-thematische Predigten zu 5 Herausforderungen. Heute beginnen wir mit der ersten Challenge, das ist die Philemon-Challenge. Ich weiß nicht, ob ihr den Philemon-Brief kennt, dürft gerne mal suchen. Im Neuen Testament ist nur ein einziges Kapitel, ist der kürzeste Brief von Paulus. Ich lese jetzt nicht den ganzen Text, wir schauen uns ein paar Verse an aus diesem Brief von Paulus an Philemon. Philemon, der im Gefängnis ist, weil er Paulus, der im Gefängnis ist, weil er die rettende Botschaft von Jesus Christus verkündet, und der Bruder Timotheus schreiben diesen Brief an ihren lieben Freund und Mitarbeiter Philemon. Der Brief ist von Paulus. Er ist im Gefängnis, sehr wahrscheinlich in Rom. Wenn er in Rom war, dann war er jeweils angekettet an einen Soldaten, aber er hatte Hafterleichterung, er durfte Menschen empfangen. Dieser Paulus schreibt jetzt an seinen Freund und Mitarbeiter Philemon. Philemon kam anscheinend von Vers 19 her, können wir das daraus lesen, kam durch Paulus zum Glauben an Jesus Christus. Und dieser Philemon, der hatte einen Sklaven, der hieß Onesimus. War damals üblich in der damaligen Zeit, geht es heute nicht auf die Frage der Sklaverei ein. Es war damals üblich, er hatte einen Sklaven, der hieß Onesimus. Und um diesen Sklaven geht es jetzt, Vers 10, es geht um deinen Sklaven Onesimus, der hier durch mich zum Glauben an Christus gefunden hat und für mich deswegen wie ein Sohn geworden ist. Dieser Onesimus, der ist von Philemon abgehauen. Er hat noch einiges mitlaufen lassen, also Dinge gestohlen, ging weg, flüchtete nach Rom, und in Rom ist er irgendwie wahrscheinlich mit Paulus in Kontakt gekommen. Es gibt Ausleger, die nehmen an, dass der Gemeindeleiter in Rom gefragt hat, wer von euch könnte dann vielleicht Paulus helfen, so, und irgendein Sklave wollte, oder Philemon, Onesimus wollten vielleicht zusätzliches Geld verdienen, und jedenfalls landete er dann irgendwie bei Paulus und Paulus hat ihn dann zum Glauben an Jesus Christus geführt. Und jetzt sagt Paulus, nachdem Onesimus zum Glauben gekommen ist, Onesimus, geh wieder zurück zu deinem Herrn. Weiß nicht, was der erlebt hat mit seinem Herrn. Das ist schon heftig. Stell mir so vor, Onesimus, jetzt kommt er zum Glauben, jetzt soll er zurückgehen. Geht jetzt heute nicht um die Onesimus-Challenge, die wäre auch eine Rede wert. Die Herausforderung, Dinge wieder in Ordnung zu bringen, die man verbockt hat, ist auch Evangelium. Evangelium heißt, es ist alles Gnade. Meine ganze Rettung ist alles nur Gnade. Aber wenn ich Jesus nachfolge, dann will ich aus Liebe zu ihm auch so leben, wie es ihm gefällt. Martin Luther hat mal gesagt, wir werden gerettet allein aus Glauben, aber nicht durch einen Glauben, der allein bleibt. Also Onesimus soll wieder zurück. Und jetzt bittet Paulus Philemon. Wenn ich also dein Freund und Bruder bin, dann nimm Onesimus auf, als würde ich selbst zu dir kommen. Also mit anderen Worten, Philemon, nimm Onesimus auf, nicht mehr als Sklaven, sondern als Freund und Bruder. Die Philemon-Challenge war jetzt, oder die Herausforderung von Philemon, vergib ihm. Nimm ihn an als Freund und Bruder. Das ist so der erste große Stein, den wir in dieser Serie anschauen, die Vergebung. Vergib. Ich meine, seit 2000 Jahren beten Christen aller Denominationen, Konfessionen und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber nicht viele wissen, was gerade danach kommt. Nach diesem Unser Vater-Gebet sagt Jesus nämlich, euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergebt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Wow. Das ist heftig. Und wir verstehen, was Jesus sagt hier. Wir müssen das nicht deuten. Er sagt, wenn ihr nicht vergebt, dann vergibt Gott euch auch nicht. Paulus sagt, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Es gibt keinen Zweifel. Die Bibel lässt uns keine Option. Sagt nicht, du darfst, wenn du willst, vergeben. Sagt, vergib. Und zwar vergib genauso, wie Gott dir vergeben hat in Christus Jesus. Wir wollen in dieser Predigt nun anschauen, wie vergibt Gott uns? Wie vergibt Gott dir? Wie vergibt er mir? Wie vergibt er uns in Christus Jesus? Drei Punkte dazu. Erstens, Gott vergibt uns. Und wenn er uns vergibt, dann verharmlost er dabei unsere Schuld nicht. Manche meinen ja, vergeben heißt so zu tun, als wäre es nicht so schlimm. Nein, wenn Gott uns vergibt, dann verharmlost er unsere Schuld nicht. Im Gegenteil, Sünde ist für Gott unglaublich schlimm. Gott verabscheut Sünde. Gott hasst Sünde. Wie sehr Gott die Sünde hasst, sehen wir, wenn wir zum Kreuz schauen. So sehr verabscheut Gott Sünde, dass sie den Tod verdient. Die schlimmste Todesstrafe, das Kreuz. Also niemals können wir sagen, oh Sünde, das ist doch nicht so schlimm. Schwamm darüber, tu doch nicht so. Doch, es ist sehr schlimm. In Jesaja 43, Vers 24 und 25 sagt Gott, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Du hast mich ermüdet mit deinen Freveltaten. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht um meinetwillen. Und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Gott sagt, du, Volk Israel, ich sage, du, Mensch, hast mir Arbeit gemacht, sagt Gott. Wir haben mir überlegt, was ist denn die große Arbeit, die Gott hatte wegen unserer Sünden? Und ich denke, die Arbeit bestand vor allem darin, dass Gott selbst Mensch wurde, die Herrlichkeit verlassen hat, die menschliche Begrenztheit angenommen hat, dann versucht wurde, wie wir, und schlussendlich bereit war, am Kreuz für mich und für meine Sünden zu sterben. Zweiter Punkt. Wenn Gott uns vergibt, dann gibt er uns damit nicht, was wir verdienen. Ich habe es immer wieder gesagt, kürzlich in Predigten, vielleicht habt ihr gerade einige Predigten von mir gehört, Hochzeit, gestern Abend, heute Morgen. Es geht immer ums Gleiche, wenn es um Gnade geht. Ich sage immer, Gnade bedeutet, hängt er? Jetzt, Gnade bedeutet, ich bekomme nicht, was ich verdiene, sondern ich bekomme, was ich nicht verdiene. Was hätte ich verdient? Aufgrund meiner Schuld? Die Strafe, das Kreuz. Was bekomme ich stattdessen? Vergebung, ewiges Leben, ja noch viel mehr. Heiliger Geist, Geistesgaben, Geschenke, ganz viel. Also wenn Gott uns vergibt in Christus, dann ist das nicht gerecht. Denn Jesus, er bekam nicht, was er verdient hätte, sondern bekam, was er nicht verdient hat. Oder Jesus Christus, er hätte es nie und nimmer verdient gehabt, am Kreuz zu sterben. Da waren sich alle einig bei diesem Prozess, die das beurteilen konnten. Er verdiente keine Strafe. Und er bekam nicht, was er verdient hätte. Er betete Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, mein Vater. Im Garten Gethsemane. Und wenn Gott auf irgendein Gebet hören müsste, dann wohl auf das seines Sohnes, an dem er Freude und Wohlgefallen hat, den er so sehr liebt. Und Gott erhörte das Gebet nicht. Jesus bekam nicht, was er verdient hätte, sondern bekam, was er nicht verdient hat. Schaut, Vergebung ist nicht gerecht. Schnell etwas holen. Ich vergesse es damit aufzunehmen. Ich habe hier so Schuldscheine noch mitgenommen. Und stellt euch mal vor, ich schulde jemandem etwas. Ich schulde jemandem etwas. Machen wir mal ein hypothetisches Beispiel. Ich schulde dir, Sven, 20.000 Franken. Ich glaube, das ist für unser Verhältnis sehr viel Geld. Und ich schulde dir das jetzt. Und ich muss jetzt zu dir kommen, Sven, und sagen, ich habe das Geld verprasst. Also ich habe es wirklich total, ich habe sogar noch mehr Schulden jetzt. Ich kann es dir unmöglich zurückgeben. Nun bedeutet Vergebung, ich zerreiße den Schuldschein und es ist keine Schuld mehr da. Wer hat jetzt den Schaden? Er. Denn ihm fehlen 20.000 Franken, die ihm gehören würden. Er hat den Schaden, das ist Vergebung. Schaut, Vergebung bedeutet immer, ich habe jetzt den Schaden. Ich vergebe dir, aber der Schaden, den habe ich jetzt. Nun stell dir vor, alle deine Schuld wird auf einem Blatt notiert. Oder in einem Buch, das keinen Platz hat auf dem Blatt. Diese Vergehen stehen jetzt gegen dich. Und jetzt sagt Gott, weißt du was? Das ist dein Schuldschein, aber ich rechne den jetzt Jesus an. Und Jesus hat jetzt deine Schuld und er steht jetzt für dich vor Gericht, er wird bestraft und er bekommt genau die Strafe, die du verdienen würdest. Keine Strafmilderung, genau die Strafe. Und genau das ist passiert. Und wer hatte dann den Schaden? Gott nimmt den Schuldschein und heftet ihn Jesus an. Gott selbst hat den Schaden. Gott gibt uns nicht, was wir verdienen. Das Dritte noch, Gott denkt nicht mehr an unsere Schuld. Ich habe vorher Jesaja 43, Vers 25 vorgelesen, dort steht so zum Schluss, und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Dieser Vers wird zitiert in Hebräer 11, Vers 17. Nein, 10, Hebräer 10, Vers 17. Und ich erinnere mich noch gut und werde das nie vergessen, so meine erste Abdankung, die ich je hatte. Da sollte ich predigen über Hebräer 10, Vers 17. Und beigelegt war eine Kopie aus Börtchen, Kleinode göttlicher Verheißungen, der 23. Juli. Mich tief geprägt, so dieser Moment, wo ich so das durchlas, was Börtchen da schrieb. Mit diesem gnädigen Bund behandelt der Herr die Seinen, als hätten sie nie gesündigt. Kommentar zu Hebräer 10, 17 war das. Er, Gott, vergisst tatsächlich alle ihre Übertretungen, Sünden aller Art behandelt er, als seien sie nie dagewesen, als seien sie ganz aus seinem Gedächtnis geschwunden. Welches Wunder der Gnade! Gott tut hier das, was in gewisser Hinsicht für ihn unmöglich ist. Seine Barmherzigkeit wirkt Wunder, die weit über alle anderen Wunder hinausgehen. Der Herr vergisst uns unsere Sünde und behandelt uns, als seien wir nie in die Irre gegangen. Der letzte Satz war damals doppelt unterstrichen. Der Herr vergisst uns unsere Sünde. Für mich war klar, die verstorbene Person wollte allen mitteilen, mir sind meine Sünden vergeben worden. Egal, wie schlimm die Sünde war. Dieser Moment hat sich tief bei mir eingeprägt. Ich habe mir noch ganz viele Gedanken dazu gemacht seither. Weil da ist der allwissende, allmächtige, allgegenwärtige Gott. Und er vergisst mir meine Sünden. Stell mir das so vor. Allwissend und vergessen. Und genau das macht Gott. Es ist nicht so, dass er nicht daran denken könnte. Natürlich. Aber er entscheidet sich, er will uns unsere Sünde nie mehr vorhalten. Er will die Sünde so weit von sich entfernen, wie es nur geht. Das Bild in der Bibel ist im tiefsten Meer. Damals so der tiefste bekannte Punkt, oder? So weit weg, Micha 7,19, in den Tiefen des Meeres soll unsere Sünde sein. Oder so weit der Osten vom Westen entfernt ist. Psalm 103, Vers 12. So vergibt uns Gott. Er will nicht mehr an unsere Schuld gedenken. Und jetzt kommt die große Frage. Was bedeutet das nun folglich, wie wir vergeben sollen? Wenn wir so vergeben sollen, wie Gott uns in Christus Jesus vergeben hat. Nun, genau so. Wir vergeben und wir verharmlosen damit die Schuld des anderen, der anderen nicht. Vielleicht sitzt du da und denkst, ja, wow, was ich erlebt habe, das ist sehr schlimm. Ja, die Schuld kann schlimmer oder weniger schlimm sein, aber indem ich diese Schuld vergebe, mache ich die Schuld nicht kleiner. Dann, wenn wir vergeben, geben wir dem anderen nicht, was er verdient hat. Wir entlassen ihn aus seiner Schuld. Ich möchte euch kurz ein Beispiel erzählen, was heute Morgen bei uns im Auto passiert ist. Ich möchte keine Namen nennen. Aber jedenfalls gab es ein Missgeschick, das hat einem Kind extrem wehgetan und dann BAM! So, das ist passiert beim Losfahren. Ich habe mir so überlegt, was bedeutet jetzt Vergebung, wenn mir jemand so wehtut? Es bedeutet, ich gebe nichts zurück, aber dann habe ja nur ich den Schaden. Das bedeutet vergeben. Ich gebe dem anderen nicht, was er verdient hat. Ich gebe keine zurück. Ich vergebe. Oh. Vergeben heißt, wir entlassen ihn aus seiner Schuld und bleiben auf dem Schaden sitzen. Und das Dritte, wenn wir vergeben, dann entscheiden wir, dass wir uns nicht mehr an die Schuld erinnern wollen. Ich habe selbst vor einigen Jahren eine Predigt gehört zum Thema Vergebung. Und da hat der Prediger so auf drei Ecksteine zur Selbstprüfung bezüglich Vergebung hingewiesen. Er hat gesagt, schau, du kannst selbst prüfen, ob du vergeben hast. Der erste Eckstein der Vergebung lautet, ich erwähne die Angelegenheit meinem Schuldner gegenüber nicht mehr. Du vergeben hast, entscheidest du dich, ich möchte sie dem anderen nicht mehr vorhalten, die Schuld. Zweiter Eckstein, ich erwähne die Angelegenheit anderen Personen gegenüber nicht mehr. Und drittens, ich erwähne die Angelegenheit mir gegenüber nicht mehr. Das ist vielleicht das Schwierigste. Ich sage nicht, dass Vergebung so punktuell passiert in der Regel. Wenn ich tief verletzt worden bin, kann das sehr lange dauern. Und vielleicht sitzt du heute hier und denkst, ja, ich wurde schwer verletzt von jemandem hier aus der Gemeinde. Und jetzt sitzt der da vorne rechts, vorne links, hinter oder wo auch immer. Und du schaust immer so rüber und denkst, ja, ja, so ein Heuchler. Sitzt der da, hä? Hat mich so verletzt. Und es kommt alles hoch und du kannst den ganzen Gottesdienst kaum zuhören, weil es sich so aufwühlt. Und jetzt sagst du, ich will vergeben. Ich entlasse ihn aus der Schuld. Kann es passieren, dass du nächsten Sonntag hier sitzt und es kommen die genau gleichen Gefühle hoch? Sagst, aber ich will vergeben. Und dann vielleicht eine Woche später merkst du, schon ein bisschen besser, aber er sitzt immer noch da. Und vielleicht nur noch, wenn du hinschaust, und ganz Gottesdienst wieder gelaufen. Nach einem Monat, du sagst, ich habe wirklich vergeben. Nach einem Monat merkst du, nur noch, wenn ich ihn anschaue, kommt es hier hoch, aber ich kann es gerade wieder weglegen. Vielleicht nach 6 Monaten merkst du, das war jetzt der erste Gottesdienst, wo es mich gar nicht so gestresst hat. Aber, und dann nach einem Jahr denkst du, jetzt ist es, glaube ich, wirklich gut. Ich sage, Vergebung ist eine Entscheidung. Die Gefühle kommen manchmal ein bisschen später noch nach. Es braucht manchmal einen Moment so vom Kopf ins Herz, wie man so schön sagt. Ich möchte dich bitten, prüfe dich selbst. Hast du allen vergeben? Vielleicht sagst du, ja, ich habe schon vergeben, aber. Und dann erwähnst du es ständig. Oder? Ich habe dir schon vergeben, aber letztes Mal hast du auch schon. Sage ich dir, du hast noch nicht vergeben. Du es immer wieder vorhalten musst. Oder du sagst in einem Gespräch, wenn jemand dir erzählt, was er erlebt hat, sagst du, ja, was du erlebt hast, ist schon schlimm. Aber nicht verglichen mit dem, was ich erlebt habe. Dann sagst du, was du erlebt hast. Dann hast du nicht vergeben. Oder du sagst vielleicht, ich habe schon vergeben, aber nicht vergessen. Höre ich oft. Das höre ich oft. Stellt euch mal vor, wenn Gott uns so vergeben würde. Aber ich weiß auch, was dahinter steckt, hinter diesem Satz. Wenn wir sagen, ich habe schon vergeben, aber nicht vergessen, dann sagen wir damit, ich will nicht noch einmal, dass du mir so etwas antust. Ich schütze mich jetzt vor dir. Das verstehe ich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und das bringt mich zu einer anderen Frage, die sehr, sehr wichtig ist für uns. Und ich glaube, da gibt es für manche ein Missverständnis. Nämlich, dass wir wie verwechseln, vergeben und ich sage es mal, loslassen. Oder die Frage ist ja, müssen wir allen Menschen wirklich vergeben? Auch denen, die die Schuld nicht einsehen. Muss ich auch meinem schlimmsten Peiniger vergeben, wenn er die Schuld nicht einsieht, sich nicht entschuldigt und womöglich noch weiter mich quält? Und ich mache es ganz extrem heute jetzt mit einem extremen Beispiel. Muss die Frau, die von ihrem Ehepartner vergewaltigt wird in der Ehe, der Mann geht ständig fremd und will die andere Frau nicht loslassen, muss sie jetzt vergeben, wenn sie Christ ist? So als wäre nichts? Natürlich nicht. Und da wird es uns klar, oder? Und darum sage ich, wir vergeben, wie Gott uns vergibt. Grundsätzlich gibt es 2 Arten von Menschen. Es gibt Menschen, die sehen ihre Schuld ein. Und es gibt Menschen, die sehen ihre Schuld nicht ein. 2 Arten von Menschen, die an uns schuldig werden. Nun, was bedeutet so zu vergeben, wie Gott uns vergibt? Demjenigen, der die Schuld einsieht, das sieht so aus, dass er sagt, es tut mir leid, wenn ich noch einmal könnte, würde ich es rückgängig machen. Wirklich bereut. Ich will auch alles dafür tun, dass es nicht nochmal passiert. Kann ich es irgendwie wieder gut machen? Bitte vergib mir. Wenn jemand so bereut, so man merkt es wirklich, dann gibt es nur eine Option von der Bibel her für uns. Wir zerreißen den Schuldschein und wir vergeben, so wie Gott vergibt. Und wir riskieren vielleicht dann, dass die Person uns doch wieder genau gleich verletzt. Dieses Risiko geht Gott mit uns auch ein. Aber was ist jetzt mit jemandem, der die Schuld nicht einsieht, uns weiter quält? Muss ich da auch vergeben? Ich habe es schon vorweggenommen, ich glaube nicht. Denn Gott vergibt, so meine ich, auch nur, wenn wir unsere Schuld bekennen, bereuen, umkehren, wenn wir Buße tun. Jedenfalls habe ich kein Beispiel in der Bibel gefunden, wo Gott einfach so allen Menschen alles vergibt. Was sagt denn die Bibel aber, wie wir umgehen sollen mit Menschen, die an uns schuldig geworden sind? Da sagt die Bibel ja auch einiges dazu. Jesus selbst, er sagt, wenn dein Bruder, wenn deine Schwester gegen dich sündigt, dann sag es allen anderen. Hintenrum, geh jammern, was du wieder erlebt hast. Gehe zu ihm hin oder weise ihn unter 4 Augen zurecht, tadle ihn, wörtlich so. Das ist das, was die Bibel sagt. Wenn du verletzt worden bist, dann sag's nicht tausend anderen, dann sag's dieser Person. Jetzt sagst du, aber ich kann das nicht irgendwie. Er hört mir eh nicht zu. Dann gehe halt direkt zu Schritt 2. Dann nimm jemand dazu. Wenn er nicht hört, sagt die Bibel, dann nimm jemand hinzu. Und wenn das nichts bringt, dann die Gemeinde am Schluss. Die Gemeindeleitung oder wer auch immer, Kleingruppenleiter. Jetzt denkst du vielleicht, ja, aber es ist gar nicht so schlimm. Ich sage, man muss nicht alles tadeln. Manches können wir auch mit Gott klären. Aber auch dann, wenn wir es wie nicht klären konnten, sagt die Bibel uns, dass wir die Rache Gott überlassen sollen. Römer 12, ganz ein wichtiges Kapitel in diesem Zusammenhang, steht, ist es möglich, so viel an dir liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. So. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Ja, ich denke ja, mit mir ist schon möglich, Frieden zu haben, oder? Aber der andere ist halt das Problem. Wenn es so ist, wirklich so ist, dann steht ein Vers später, überlasse die Rache Gott. Überlasse die Rache Gott seinem Zorn. Also was machen wir, wenn jemand die Schuld nicht einsieht und es einfach unglaublich schwierig ist? Ich habe alles Recht dazu, ihn zu verurteilen, ihn anzuklagen, zurückzugeben, aber ich gebe jetzt diese Schuld Jesus und sage, sorge du für Recht. Ich will ihm die Schuld nicht nachtragen. Ich gebe also den Schuldschein los, ich gebe mein Recht auf Rache los und bitte Gott, dass er für Gerechtigkeit sorgt. Auf keinen Fall, bitte, auf keinen Fall tragen wir die Schuld dem anderen nach. Warum? Ich sage das für mich, für uns. Denn wenn wir die Schuld nachtragen, wer hat die Last? Oder wenn zwei in die Ferien gehen, sieht man manchmal so, Mann und Frau, jemand läuft voran, die andere Person kommt so mit dem Koffer nach, so, oder jetzt mit dem Ziel. Aber wer hat die Last? Jawohl, nicht die Person, die vorangeht, oder? Die ist voll fröhlich unterwegs, aber die andere. Und genauso habe ich manchmal den Eindruck, tragen wir anderen Schuld nach. Du hast mir damals, und schwerer Rucksack. Der andere, frisch, fröhlich, dreht sich nicht mal um, lebt sein Leben ganz gemütlich und wir haben die Last. Und das Problem ist, es wächst dann sehr schnell in uns wie eine bittere Wurzel, wenn wir jemandem etwas nachtragen, wenn wir nicht vergeben oder nicht loslassen den Schuldschein und darauf beharren, auf unserem Recht. Wächst wie eine bittere Wurzel, die dann auch wächst und Frucht trägt, entsprechende Früchte. Schaut, Gott macht uns ein wunderbares Angebot. Er möchte unser Herz heilen. Auch wenn der andere nicht um Vergebung bittet. Gott will unser Herz heilen. Wichtig ist aber in jedem Fall, dass wir dem anderen vergeben bzw. ihn aus der Schuld lösen. Denn verletzte Menschen verletzen Menschen. Und diese verletzten Menschen verletzen wiederum Menschen. Und diese verletzten Menschen verletzen wieder Menschen. Und so geht das immer weiter. Verletzte Menschen, Menschen, die wie etwas Unverarbeitetes haben, sind oft diejenigen, die wieder andere verletzen. So war Philemon also aufgefordert, zu vergeben. Nach damaligem Recht hätte er seinen Sklaven Onesimus unglaublich hart bestrafen dürfen. Also die schlimmste Strafe überhaupt. Und jetzt war er aufgefordert, ihn als Bruder und Freund anzunehmen. Paulus sagt dann noch, tönt so schön, Vers 18, sollte dir durch seine Flucht irgendein Schaden entstanden sein oder sollte er dir etwas schulden, dann stell es mir in Rechnung, sagt Paulus. Ich werde es bezahlen, dafür bürge ich hier mit meiner Unterschrift. Und dann sagt Paulus noch, was du mir schuldest, das will ich jetzt gar nicht erwähnen, gell? Naja, wirkt ein bisschen komisch. Es gibt Ausleger, die meinen hier, dass Paulus das wahrscheinlich schon sehr ernst gemeint hat, aber auf jeden Fall nicht umsetzen konnte. Und es waren ja Kilometer da. Und Philemon wusste, es tönt so gut, Paulus wird es mir erstatten, aber nein, in Wirklichkeit bleibe ich auf dem Schaden sitzen, den Onesimus mir zugefügt hat. Vielleicht kennst du die Philemon-Challenge auch. So die Herausforderung zu vergeben. Vielleicht sitzt du jetzt aber auch da und denkst, oh, diese Predigt war ein bisschen gemütlich jetzt für mich. Betrifft mich gerade nicht, wie gut. Genieß es. Es kann sein, dass du vielleicht die Philemon-Challenge bald wieder erlebst, so. Dich jemand verletzt. Vielleicht sitzt du aber auch hier und bist schon sehr stark getriggert. Jetzt. Du kannst mir fast nicht zuhören, die ganze Predigt schon, weil du denkst, Matthias, du hast ja keine Ahnung. Du hast ja keine Ahnung, was ich erlebt habe. Wie schlimm das war. Und ich muss dir sagen, ich habe wirklich keine Ahnung. Das gebe ich zu. Niemand außer du weiß, wie schlimm es war, was du erlebt hast. Das ist ja der Punkt, oder? Weil wir selbst es immer anders empfinden als andere. Was du erlebt hast, war bestimmt wirklich sehr schlimm. Es kann sein, dass Vergebung für dich ein ganz, ganz schwieriges Thema ist. Du wurdest tief verletzt, jemand hat dich schwer verwundet. Ich denke an den Moment im Sommerlager vor ein paar Jahren. Da war ein Junge dabei. Sein Vater ist kurz vorher gestorben, hat 6 minderjährige Kinder zurückgelassen. Dieser Junge war ein mittleres Kind. Und im Streit in seinem Zimmer gab es einen anderen Junge, der hat seinen Vater beleidigt. Also ich weiß ja nicht genau, warum in verschiedenen Kulturen man die Mutter oder den Vater beleidigt. Oder ich höre das auch auf dem Fußballplatz oft so. Beleidigungen in anderen Sprachen. Also ich verstehe es nicht, aber sie sagen mir dann, er hat gerade meine Mutter beleidigt. So. Ich denke, warum? Warum? Kennst sie ja gar nicht so. Und irgendwie war das auch so bei diesem Zelt oder Zimmer, der eine Junge hat beim anderen seinen Vater beleidigt, den er gar nicht gekannt hat, er wusste von nichts. Dann kam es zur Schlägerei. Der Jüngere, der beleidigt hat, nahm sein Messer hervor. Zack. Er hat nicht gestochen, oder? Aber er hat so gekämpft. Und ich wurde dann gerufen, von, Matthias, Matthias, komm. Ja, zack, auseinander. Ich habe sie dann auf die Seite genommen, wollte es klären. Dann hat der Jüngere, der da so beleidigt hat und das Messer hervorgenommen hat, gemerkt, das war nicht gut. Und er wollte sich aufrichtig entschuldigen, streckt seine Hand aus und der andere sagt, nein, dafür gibt es keine Entschuldigung. Hat die Hand nicht gegeben. Wisst ihr, ich habe in diesem Moment schon nachempfinden können, was dieser ältere Junge empfindet. Und ich habe ihn verstanden. Und vielleicht geht es dir im Moment genauso. Bist auch tief verletzt, schwer enttäuscht. Vielleicht wurdest du missbraucht. Vielleicht hat dir jemand eine tiefe Wunde zugefügt. Dein Leben aus den Bahnen geworfen. Dich zerstört. Vergebung kann unglaublich schwer fallen. Je schwerer die Verletzung ist, desto schwieriger die Vergebung. Je schwerer die Verletzung ist, desto länger geht es, bis es wieder heil ist. Und in der Regel bleibt eine Narbe zurück. Und wir wissen alle, solange die nicht ganz verheilt ist, kann sie immer wieder aufreißen. Jetzt aber, wenn dich jemand tief verletzt hat, dann macht dir Jesus ein unglaubliches Angebot heute Morgen. Jederzeit. Sagt dir, weißt du was, ich habe dir alle deine Sünden vergeben. Ich möchte dir alles vergeben, alles. Aber jetzt noch mehr. Ich möchte in dir leben. Und ich möchte in dir das tun, was ich schon bei dir getan habe. Auch anderen vergeben. Und ich möchte, sagt Jesus heute zu dir, die Wunden heilen, die die andere dir zugefügt hat. Und darum möchte ich heute Morgen einladen, lass los deinen Schuldschein. Lass los und lass Jesus deine Verletzung heilen. Egal, was jemand dir zugefügt hat, egal, ob sich jemand bei dir entschuldigt hat oder nicht, lass los. Jesus möchte deine Wunden heilen. habe gemerkt, so in der Seelsorge, es gibt ein Gebet, das sehr hilfreich sein kann, wenn wir tief verletzt worden sind. So das Gebet: Jesus, bitte hilf mir zu vergeben. Ich will vergeben. Und jetzt, Jesus, heile du die Wunden, die XY mir zugefügt hat. Jesus, heile du die Wunden, die er, die sie mir zugefügt hat. Wunden brauchen Zeit zur Heilung, aber die Vergebung ist der erste Schritt dazu. Und jetzt noch etwas, manchmal braucht es auch die Hilfe eines Seelsorgers. Dieser Seelsorger muss nicht unbedingt der Pastor sein. Muss ich ehrlich zugeben, im Moment gerade ein bisschen wenig Kapazität. Aber es kann jeder Freund kann das sein. Jemand, der einfach mir zur Seite steht. Der mir hilft, meinen Emotionen zu stellen. Dem ich mein Herz ausschütten darf. Vor dem ich meinen Schmerz, meine Wut, meine Scham zeigen kann. Jemand, der mir hilft, mal die Anklage deutlich zu formulieren. Das hilft. Denn was ausgesprochen ist, verliert die Macht. Und jemand, der mir dann auch hilft, diese Anklage Gott zu bringen und dort zu lassen. Und jemand, der mir hilft, den anderen wieder anzunehmen. Nach Bette. Jesus, ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Dass du mir nicht gibst, was ich verdienen würde, sondern mir gibst, was ich mir nie verdienen kann. Und Jesus, du siehst, wie es uns geht bei dieser Challenge zum Vergeben. Vielleicht der eine oder andere völlig easy und der andere vielleicht aber auch gerade sehr stark gefordert. Ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt heute Morgen durch die Reihen gehst, deine Hand ausstreckst, sagst, ich will dir ein unglaubliches Angebot machen. Jesus, biete das jetzt an, dass du heilen willst. Wunden, die geschehen sind. Hilf uns, den Schuldschein abzugeben heute Morgen, die Last loszulassen und sie nicht weiter mit uns herumzutragen. Jesus, wir brauchen deine Hilfe. Mach, was uns unmöglich ist. Amen.